ARD.
Ja, so klingt es, wenn ich hier an meinem Plastikstrohhalm aus meiner Plastikflasche trinke. Und wenn ich mich im Studio hier so weiter umgucke, dann ist meine Trinkflasche bei weitem tatsächlich nicht das einzige Teil aus Plastik. Der Plopschutz, also diese Hülle hier auf meinem Mikro, in das ich spreche, dann das Kabel meiner Kopfhörer, ja sogar die Kopfhörer selbst, das ist alles aus Plastik. Es gibt hier eigentlich kaum einen Gegenstand, der kein Plastik enthält. Und sogar wenn ich an meinen Kühlschrank zu Hause denke, dann ist da auch ganz schön viel drin, was in Plastik eingepackt ist. Ja, wir leben in einer Plastikwelt, die erzeugt viel Müll und gesund ist es natürlich auch nicht. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Ja, die größte Stadt des Landes, also Rostock, will plastikfrei werden. Denn klar, da fällt natürlich auch der meiste Plastikmüll an. Aber wie kann und wie soll das denn nur gelingen? Darüber will ich heute sprechen mit unserem NDR-Reporter Ramon Gerwin aus dem Ostseestudio Rostock. Hallo Ramon.
Hallo Mirja.
Ja, bevor wir zu Rostock kommen, Ramon, Anlass dafür, dass du dich mit dem Thema Plastik beschäftigt hast, war ja ein Gipfel, der kürzlich in Genf stattgefunden hat. Da ging es darum, dass 184 Staaten ein weltweites Plastikabkommen vereinbaren wollten. Mhm. Das war leider aber ja gar nicht so erfolgreich, wie eigentlich erhofft, ne? Woran hat es gelegen und was ist eigentlich rausgekommen?
Ja, also im Grunde ist rausgekommen gar nicht wirklich viel. Es gab Verhandlungen, die sind aber gescheitert. Und das heißt also, ein globales Plastikabkommen wird es auch weiterhin nicht geben.
Hm. Und woran liegt das? Also das Plastikproblem, das ist ja ziemlich allgegenwärtig. Und ich kann dir sagen, ich war mal im Urlaub auf einer Insel im Indischen Ozean. Das war 2016. Und da ist jeden Morgen so viel Plastikmüll an den Strand gespült worden, dass das immer extra eingesammelt werden musste, dass man da überhaupt hinkam. Hm. Also das war damals schon arg. Woran liegt es, dass es da nicht vorangeht?
Ja, an ganz unterschiedlichen Interessen. Und die, die das Problem sehen, sind über 100 Staaten. Dazu zählt beispielsweise dann auch die EU. Und die wollen nicht nur das Recycling von Plastikmüll verbessern, sondern auch die Produktion von Plastikartikeln einschränken beziehungsweise auch auf chemische, gesundheitsschädliche Bestandteile von Plastik gucken und das Ganze regulieren. Das befürworten auch andere Staaten und dabei sind auch ganz viele kleine Inselstaaten, weil klar, so wie du gerade auch schon sagst, bei denen landet eben der ganze Plastikmüll. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine sehr starke Kraft, nämlich Russland und auch die ganzen Erdölstaaten, unterstützt auch von den USA, die halt sagen, ja, wir können über Recycling sprechen, aber nicht über Produktion. Das heißt also, sie wollen weiterhin Plastik herstellen. Das Ganze ist halt ein milliardenschwerer Industriezweig und aufgrund dessen wollen die eben nicht, dass weniger Plastik produziert wird. Und so bleiben im Detail nachher noch rund 1400 Klammern in dem Entwurf, also Punkte, bei denen sich die Staaten noch nicht einig sind.
Ja, lass uns mal auf das Grundproblem schauen. Ich habe es eingangs schon gesagt, es ist so viel aus Plastik allein hier in unserer Umgebung im Studio. Warum ist denn Plastik überhaupt so ein Problem?
Ja, also eine internationale Studie gibt es dazu, die kam auch erst Anfang August raus und da waren auch deutsche Institute beteiligt und die sagt aus, der Plastikmüll weltweit könnte bis 2050 sich verdreifachen. Oh. Also wenn alles so weitergeht und es keine Regulierung gibt und da kommen einfach die Müllabfuhren nicht mehr hinterher, auch die Entsorgungsanlagen sind dort einfach am Limit. Und in vielen Ländern, wenn wir das jetzt mal mit Deutschland vergleichen, gibt es halt nicht wirklich so ein ausgeklügeltes Müllsystem. Das bedeutet also, dass weltweit nur 10% des Plastikmülls überhaupt wiederverwertet werden. Ungefähr die Hälfte wird verbrannt. Dadurch entstehen natürlich wieder Treibhausgase, die in die Luft geblasen werden. Das heizt die ganze globale Erderwärmung wieder an. Und natürlich gelangen dadurch auch noch zigtausende Schadstoffe in die Luft. Und außerdem geht aber auch nicht alles an Plastik in Flammen auf. Also einiges schwebt dann als Mikroplastik auch wieder in der Atmosphäre und gelangt dann über das Meer auch wieder in Lebewesen. Und am Ende landet das auch wieder auf unserem Teller. Ein großer Punkt dabei sind aber auch beispielsweise Abriebe von Reifen oder auch die Kleidung, die wir tragen, die sich in der Waschmaschine abnutzt oder natürlich auch beim täglichen Tragen. Also es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo es kein Mikroplastik gibt. Das heißt, du, ich und wir alle atmen täglich Mikroplastik ein und das setzt sich auch in unseren Organen fest. Die Folgen von dem Ganzen sind noch nicht so richtig bekannt. Es gibt so ein paar Untersuchungen, dass Mikroplastik zum Beispiel Entzündungen fördern könnte, vielleicht auch sogar zu Krebs oder Unfruchtbarkeit führt. Also für Flora, Fauna und auch für uns Menschen wäre dieses globale Plastikabkommen wirklich sehr, sehr wichtig gewesen.
Jetzt gibt's das nicht. Müssen sich also, sprich die Gemeinden und die Städte, selbst daran machen, so wie jetzt eben Rostock, Ramon. Jetzt lebst und arbeitest du ja in Rostock. Gab es denn noch andere Gründe, warum du dich ausgerechnet in der Recherche für deine Stadt sozusagen auch entschieden hast?
Ja, ich habe mal so ein bisschen mehr im Land herumgeguckt und es gibt immer mal wieder so Projekte, Initiativen, die sich mit dem Thema Plastikmüll auseinandersetzen. Aber in meiner Recherche habe ich auch gesehen, dass das größte Netzwerk hier in Mecklenburg-Vorpommern einfach bei uns in der Hansestadt besteht. Und das Spannende, finde ich, daran auch ist, dass diese Projekte nicht nur in der Stadt wirken, sondern auch bundesweit, teilweise sogar auch europaweit fungieren. Dazu vielleicht später dann noch mehr. Und ich finde, als Küstenstadt hat Rostock auch nochmal eine besondere Verpflichtung, eine besondere Rolle, die Ostsee auch zu schützen.
Das auf jeden Fall. Nun muss man sagen, global gesehen sitzt jetzt Rostock nicht unbedingt an einem so richtig großen Hebel, kann man das so sagen? Ist eher kleiner?
Ja, natürlich, klar. Wir werden hier in Rostock nicht die Welt retten können, aber wir können natürlich, ich sag mal, vor unserer Haustür kehren. Ne? Man muss halt auch ganz klar sagen, der Plastikmüll, der hier vor unserer Haustür liegt, der kommt nicht von irgendwo anders von der Welt, sondern der ist von den Menschen dann auch hier gemacht. Und auch der Müll in der Ostsee, auch der hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns hier an der Küste verhalten.
Okay. Und Rostock will jetzt also eine plastikfreie Stadt werden, sogar mit einem Beschluss der Bürgerschaft im Jahr 2023. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Ja, das geht alles so auf das Engagement einer Initiative zurück. Und die heißt nämlich auch Plastikfreie Stadt. Die Idee kommt von Samuel Drews, der am Stadthafen eine kleine Hafenbar betreibt. Und ausschlaggebend für ihn war aber, dass er selber Papa geworden ist, sich dadurch auch mehr Gedanken gemacht hat, welche Zukunft er seinen Kindern hinterlassen will. Und es spielte da auch noch ein Dokumentarfilm eine Rolle, den er mit seiner Frau gesehen hat.
Sie war gerade schwanger mit unserer zweiten Tochter und Corona kam, man hatte viel Zeit und der Wunsch, etwas aktiv mitzugestalten und zu verändern, war da. Und die Inspiration kam aus Cornwall und dort wurden Händler von einer Aktivistin angehalten, weniger verpackte Produkte in den Umlauf zu bringen und das war der Startschuss.
Ja, und ruckzuck haben er und andere dann definiert, was eine plastikfreie Stadt ausmachen soll.
Und das stelle ich mir jetzt wirklich schwierig vor, weil Plastik so komplett aus unserem Leben zu verbannen, also ja, wir haben es ja schon gehört, wo es überall drin ist. Jetzt kommt da auch viel von außerhalb rein, also das kann man doch als Stadt so gar nicht richtig steuern, oder doch?
Nee, also das geht natürlich in Gänze nicht. Und in dem Vorhaben, plastikfrei zu werden, geht es eben auch nicht darum, Plastik gänzlich aus dem Alltag zu verbannen, sondern es geht vornehmlich um Einwegplastik. Also alles das an Verpackungen, was nur eine kurze Lebensdauer hat, weil man es vielleicht vom Supermarkt nach Hause bringen muss. Weil diese Verpackungen machen rund die Hälfte unseres Plastikmülls aus. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht vom Naturschutzbund Deutschland. Seit 1995 haben die Verpackungsabfälle sich verdoppelt. Von 1,5 Millionen Tonnen auf 3 Millionen Tonnen. Und das Ziel dieser Initiative hier in Rostock ist, diese Verpackung aus Einwegplastik zu verbannen. Um das in Rostock flächendeckend anzugehen, haben sie 4 Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit Rostock sich als plastikfreie Stadt bezeichnen darf.
Dann zähl mal auf, welche sind das?
Also, wir haben Nummer 1 die Stadtverwaltung, die muss mit an Bord sein. Wir haben Nummer 2 die Unternehmen und Organisationen, die sich auch beteiligen sollen. Nummer 3 sind Mehrwegsysteme, also überall dort, wo Kundinnen und Kunden etwas zum Mitnehmen kaufen. Das soll gefördert werden. Nummer 4 ist das Thema Plastik im öffentlichen Raum, also dass auch die Bevölkerung mit einbezogen werden soll. Und diese 4 Kriterien, die gibt es aus unterschiedlichen Leveln. Bei 10% Einsparung vom Plastikmüll kriegen Sie schon das Zertifikat, plastikfreie Stadt zu sein. Das heißt also, man muss gar nicht diese 100% erreichen. Auf Level 2 sind es dann 50% und Level 3 wären dann 80% Plastikvermeidung.
Okay, ja, dann hangeln wir uns jetzt einfach mal an diesen 4 Kriterien entlang. Und fangen wir mal mit der Stadtverwaltung an. Das war ja Kriterium Nummer 1. Wie geht der Prozess denn in so Ämtern und Behörden, die sind ja eher gemütlich, wie geht denn der da überhaupt eigentlich erstmal los?
Ja, also es musste ja erstmal diese Initiative da sein, die an die Stadtverwaltung herangetreten ist und die dann eben erwirkt hat, was du vorhin schon angesprochen hast, dass die Bürgerschaft beschlossen hat, ja, wir wollen diesen Prozess gehen. Das Projekt selber gehört ja auch keiner Partei an. Das heißt also, sie brauchten die Bürgerschaft da wirklich auch mit im Boot. Und die Stadt und auch die Unternehmen bezahlen dann ja eine Gebühr, sage ich mal, an die Initiative. Die geht bei knapp 50 Euro los, kann dann auch bis 90 Euro hochgehen, wenn man mehr Begleitung sozusagen wünscht. Und als die Stadt sich dann dazu entschlossen hat, ist der nächste wichtige Schritt dann die sogenannte Plastikinventur. Alle Abteilungen der Stadtverwaltung müssen erst einmal erfassen, wie viel Plastikmüll erzeugen sie überhaupt. Da hilft ein Computerprogramm, mit dem man möglichst ein Jahr lang alles an Plastik aufdröselt. Und in diesem Prozess steckt die Stadtverwaltung jetzt gerade drin. Und Jule Stein von der Initiative Plastikfreie Stadt begleitet das Ganze. Und sie ist da total offen und transparent mit mir gewesen im Gespräch und sagt, ja, da gibt's noch so einige weiße Flecken in den Ämtern, also mit denen die Initiative noch gar nicht selber sprechen konnte. In der Rostocker Stadtverwaltung arbeiten 2000 Menschen und ja, das dauert also.
Ja, und wenn diese Plastikinventur dann durch ist, wie geht's dann weiter?
Dann kann die Initiative hochrechnen, wie viel Plastikmüll erzeugt wurde. Ja, und es ist auch ganz witzig, vorab durften die Ämter nämlich schätzen, wie viel Einwegplastik wohl insgesamt verbraucht wird. Und da gab es Schätzungen von einer Tonne bis hoch zu 200 Tonnen. Also können wir da wirklich gespannt sein, was da am Ende rauskommt. Dann wird jedenfalls geguckt, wie man Plastik vermeiden kann. Also das bedeutet, auf vielen Ämtern geht es dann beispielsweise um Büroartikel. Die Bestellungen dafür werden aber sowieso in Rostock zentral zusammengetragen und eine Beschaffungsstelle löst dann die Bestellung für sowas aus. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil dann liegt das sozusagen alles in einer Hand. Und dann kann eben geguckt werden, okay, gibt es Kugelschreiber, wo Einwegplastik vielleicht vermieden wird? Weil das kennst du bestimmt auch, viele Kugelschreiber, die man so als Werbegeschenk kriegt, sind auch nochmal einzeln foliert mit Plastik. Dann sind die in einem größeren Behältnis, was auch nochmal Plastik ist. Es wird darauf geachtet, dass ein Produkt keinen Abfall erzeugt. Einmal, weil es vielleicht biologisch abbaubar ist, also es würde verrotten. Oder zum Zweiten, es sind langlebige Produkte, die immer wieder verwertet werden können oder deren Einzelteile. Bei der Ausschreibung für solche Artikel beteiligt sich die Initiative auch und berät dann eben, okay, dieser Anbieter wird euch nachhaltige Produkte liefern können.
Und sind auch solche Maßnahmen schon umgesetzt worden?
Ja, ein Beispiel dafür sind leitungsbasierte Wasserspender. Das heißt, dadurch werden ja die typischen PET-Flaschen überflüssig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich dann in ihren eigenen Nachfüllflaschen Trinkwasser zapfen. Und die ersten Wasserspender gibt es tatsächlich in der Stadtverwaltung schon. Und weitere sollen dann noch folgen.
Ja, ich habe auch so eine tolle nachfüllbare Flasche, aber die ist eben auch aus Plastik, ne? Ja, und trinken müssen natürlich alle. Aber in ihrer Arbeit sind ja doch Ämter auch sehr unterschiedlich. Lässt sich das denn einfach so, diese Plastikinventur überhaupt berücksichtigen? Also, dass diese alle so unterschiedlich sind?
Ja, da spielt immer so ein bisschen Motivation auch eine Rolle, ne? Ja. Und Jule Stein von der Plastikfreien Stadt sagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, die einzelnen Ämter mitzunehmen. Also nehmen wir mal als Beispiel das Grünflächenamt bei uns hier in Rostock. Mhm. Das ist eher dabei, wenn die Maßnahmen so einen direkten Bezug zu ihrer Arbeit haben. Zum Beispiel geht es darum, dass wenn Stadtflächen gemäht werden, dass die vorher von Müll befreit werden sollen. Weil sonst häckseln die Mähmaschinen natürlich alles kurz und klein. Mhm. Das heißt, der Grünschnitt, der dabei entsteht, könnte eigentlich schon mal gar nicht auf den Kompost landen. Und zum Zweiten erzeugt man so auch wieder ganz viele Mikroplastikpartikel, die dann auch wieder in Flüsse oder ins Meer kommen und da für Umweltschäden sorgen. Ein anderes Beispiel, woran man überhaupt nicht so denkt, sind Trauerfeiern und Bestattungen, wie Jule Stein sagt.
Da geht es darum, dass wir tatsächlich mal alle Gewerke, die auf so einem Friedhof arbeiten, zusammenholen und darüber reden, Grabgestecke, Moosschaum, alle Kabelbinder, ein großes Problem. Das ist ganz, ganz viel, dass bei Trauerfeiern und Trauernbegleitung am Ende solche Sachen auch im Kompost landen, in Kompostieranlagen. Und man dann natürlich auch denkt, wie kann man nachhaltige Floristik gestalten? Und da holen wir wirklich dann Bestattende, die das mit empfehlen, die auch sich um Grabwäsche kümmern, um Dinge, die in die Särge mitkommen, Floristinnen und Friedhofsgestaltende an einen Tisch und reden darüber.
Auf das Thema ist die Initiative aufmerksam geworden, weil ein Friedhof in Hamburg diese Pflanztöpfe aus Plastik loswerden wollte. Das sind ja Wegwerfartikel, ne? Kennen
ja,
wir ja auch.
Man. Ja, klar.
Und die Friedhofsbetreiber haben dann gesagt, okay, können wir nicht ein informelles Mehrwegsystem entwickeln, gemeinsam mit den Gärtnereien und den Blumenläden? Und darauf ist auch Rostock aufmerksam geworden und hat gesagt, okay, das wäre ja auch für unsere Friedhöfe hier denkbar. Und deshalb organisiert die Rostocker Initiative im Herbst sogar in Hamburg die erste bundesweite Friedhofskonferenz, wo sich alle Friedhofsämter, Bestattungsunternehmen zusammentun können und über das Thema Plastik auf Friedhöfen sprechen können.
Wie weitreichend das Ganze geht. Ja. Wahnsinn. Wie du vorhin ja schon angedeutet hast, da strahlen ja Einfälle aus Rostock auch in andere Städte und Ideen kommen auch von woanders nach Rostock. Lass uns mal zum zweiten Kriterium kommen, was du da genannt hast. Also zu einer plastikfreien Stadt gehören ja auch Unternehmen und Organisationen, die sich beteiligen. Wo steht Rostock denn genau da?
Also derzeit beteiligen sich an der Aktion Plastikfreie Stadt 25 Unternehmen und Organisationen aus Rostock. Mhm. Per Definition von Initiative müssten es aber noch 25 mehr sein ungefähr, weil sie sagen, auf 100.000 Menschen müssen 25 Unternehmen mitmachen. Ha. Jetzt hat Rostock ungefähr 212.000, das heißt also 25 Unternehmen müssten noch dazukommen. Also Rostock ist ungefähr bei der Hälfte jetzt.
Und wie beteiligen sich dann diese Unternehmen?
Das geht im Prinzip ähnlich wie bei der Stadtverwaltung. Es fängt alles erstmal mit einer Plastikinventur an. Und ich habe mal mit Maria Nels gesprochen. Sie ist eine Augenoptikermeisterin und eine Optometristin. Das heißt, sie ist spezialisiert auf Augengesundheit. Sie leitet ein kleines Unternehmen, das heißt Blickkontaktlinsen, ein kleiner Laden in der Rostocker Innenstadt, in dem wie der Name schon verrät, natürlich um Kontaktlinsen geht.
Und ich kann dir sagen, aus meiner über 30-jährigen Karriere mit Kontaktlinsen, die sind alle aus Plastik.
Ja.
Und ist denn irgendwie, also das ist ja eigentlich dann schon ein Widerspruch, denn also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die auch ohne Plastik gibt, oder doch?
Nee, da gibt es noch keine Alternativen zu den Plastikkontaktlinsen. Aber gerade deshalb sieht Maria Nels da auch eine Verantwortung für sich und ihr Team, dass sie sich halt auf die Fahne geschrieben haben, Plastik dort einzusparen, wo es halt geht. Sie rät dort immer zur Halbjahres- oder Ganzjahreslinse, damit man sozusagen nicht jeden Tag Linsen wegschmeißt und natürlich auch die Verpackungen, die dazu noch kommen. Sie berät dann auch, dass man zum Beispiel diesen kleinen Aludeckel auch von der Plastikverpackung abmachen sollte, wo die Kontaktlinsen drin waren, weil viele Sortieranlagen können das nicht erkennen. Es würde gar nicht recycelt werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Joghurtbecher. Mhm. Und natürlich hat dieser Laden auch die sogenannte Plastikinventur durchgeführt. Und am Ende kamen so einige Maßnahmen zusammen, um Plastikmüll einzusparen.
Wir haben früher dann noch weite Stäbchen gehabt mit einem Plastikanteil. Die haben wir jetzt ersetzt durch komplett aus Recyclingpapier, Verpackungsmaterialien reduziert. Dann haben wir ja auch sehr viel Desinfektionsmittel hier. Und da haben wir sonst halt auch flaschenweise gekauft. Das haben wir jetzt durch einen großen Kanister und Glasflaschen ersetzt. Oder auch sowas wie Handwaschmittel. Da sind wir eben auf Nachfüllpackungen umgestiegen, auf kleine Konzentrate und so, dass man einfach solche Dinge einspart.
Ja, und hinzu kommt dann noch, sie bringen dort keine PET-Flaschen mehr mit. Ich war dort im Büro, auch hinter den Kulissen. Jeder bringt halt wirklich eine nachfüllbare Trinkflasche mit. Auch wenn die vielleicht jetzt wie bei dir auch aus Plastik ist, aber du benutzt die ja wesentlich öfter. Und dadurch hat das natürlich schon mal einen Effekt, als wenn man da jetzt jeden Tag eine Flasche oder mehrere sogar verschwenden würde.
Und wie viel ist da jetzt schon zusammengekommen? Also wie viel spart der Laden dadurch jetzt im Jahr ein?
Ja, halt dich fest. Es sind 22,8 Kilogramm im ganzen Jahr. Das klingt super wenig, oder?
Ja, ich finde, ich hätte jetzt irgendwie vielleicht zumindest ein paar hundert Kilo vermutet.
Aber ja, ich auf jeden Fall auch. Aber man muss das auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich habe ja schon gesagt, der Laden hat von Anfang an schon auf Nachhaltigkeit gesetzt. Das heißt also, da kam schon mal nicht so viel Plastikmüll von vornherein zusammen.
Okay.
Der Prozess hat das Ganze aber nochmal optimiert. Und die eingesparte Menge macht dennoch fast ein Viertel des gesamten Plastikmülls in dem Laden aus. Also ist ja schon mal ein bisschen was gewonnen. Und man muss halt auch dazu sagen, wenn man diese Verpackung mal am Kopf hat, die sind ja wirklich super leicht. Die wiegen ein paar Gramm, wenn überhaupt. Und ich wollte aber trotzdem mal so ein bisschen wissen, wie viel das denn jetzt ist, damit man mal so ein Gefühl kriegt. Und habe einfach gestern mal meinen Mülleimer, bevor ich ihn rausgebracht habe, gewogen. Also einfach den Beutel mal auf die Waage gestellt und kam da auf 1,6 Kilo. Also wenn man das mal hochrechnet, spart der Laden zumindest schon mal 15 Müllbeutel voller Plastik im Jahr. Auch das rettet natürlich nicht die Welt. Aber es ist auch so ein Umdenken in der Einstellung, die sich dann auch wieder verbreitet, ne? Weil Maria Nels, die Inhaberin, kann jetzt auch mit Lieferanten sprechen, die bitten, ob sie nicht Plastik vermeiden können. Und diese Lieferanten beliefern ja nicht nur diesen kleinen Laden, sondern auch andere Läden. Das heißt, es verbreitet sich auch und um diesen Gedanken geht es halt auch darum, ne?
Also Stichwort Vorbildfunktion, ne?
Genau.
Hast du denn noch andere Beispiele mitgebracht von anderen Unternehmen?
Ja, es gibt ein Planungsbüro in Roßlackner, heißt das. Das konnte mehr als die Hälfte an Plastikmüll einsparen, hauptsächlich dadurch, dass sie alternative Büromaterialien genutzt haben. Dann gibt es noch eine kleine Marketingagentur, PX Media heißt die. Die sollen sogar 88% eingespart haben, indem sie dann zum Beispiel auch auf PET-Flaschen verzichtet haben und ja so Wasserfilter eingebaut haben. Einer der größten Einflüsse hatte aber Radisson Blu, eines der größten Hotels bei uns hier in Rostock. Mhm. Laut der Initiative haben die 2,5 Tonnen Plastik eingespart. Das sind rund 51% ihres gesamten Plastikmülls.
Wow.
Und ein Haupthebel sind tatsächlich diese kleinen Shampoo-Fläschchen, die man auf den Hotelzimmern immer wieder sieht. Und die haben sie jetzt aus dem Sortiment genommen, machen das jetzt halt durch Nachfüllpackungen. Was aber auch so in meiner Recherche rauskam, Radisson Blu ist jetzt natürlich ein größeres Unternehmen. Aber ansonsten sind das fast ausschließlich nur kleine Läden. Das heißt, die größten Unternehmen in der Stadt, die ja auch sehr viel Plastikmüll produzieren, die sind da leider noch nicht an Bord. Aber das Projekt zeigt zum Beispiel auch wiederum dann Wirkung über die Stadtgrenzen hinaus. In Schwerin habe ich da ein Beispiel gefunden. Da gibt es nämlich einen Netzwerkpartner, eine Prüfstelle für Medizinprodukte. Und die guckt jetzt eben auch, wo sie Einsparpotenzial vielleicht noch hat.
Ja, stimmt. Also auch das ist ja ein großes Problem, dass gerade im medizinischen Bereich auch viel Plastik weggeworfen werden muss, weil ja auch die Vorschriften da so streng sind. Jetzt Stadtverwaltung haben wir besprochen, Unternehmen haben wir ja jetzt auch abgehakt. Jetzt sagtest du, Kriterium 3 ist die Förderung von Mehrwegsystemen. Also im Grunde ist es ja wie so ein Pfandsystem, also statt Einwegplastik.
Ja, ganz genau. Und die Initiative Plastikfreie Stadt hat auch so ein Ausleihsystem entwickelt. Das wurde von der Stadt gefördert und die hat es mittlerweile auch übernommen. Und konnte damit jetzt schon Schulen, Kitas und Veranstaltungen bestücken, den Rostocker Triathlon oder die Warnemünder Woche.
Oder wahrscheinlich auch die Hanse-Sail, ja. Die war ja erst vor kurzem bei euch in Rostock. Zigtausende Gäste hat sie angezogen und da fällt ja garantiert auch massenweise so ein Müll an.
Ja, und deshalb gibt es halt auch dieses Pfandsystem bei Getränken. Also so wie man das kennt, man geht an den Stand, kauft sich was, gibt später den Becher wieder ab und kriegt sein Geld zurück. Das hat auf jeden Fall schon mal ordentlich Müll eingespart. Nach Angaben des Hanse-Sail-Büros sogar fast die Hälfte. Laut der Stadtentsorgung war der Effekt etwas geringer, aber trotzdem groß.
Und dennoch ist der Rückgang aber des Mülls deutlich, hast du gerade gesagt.
Ja, aber es könnte trotzdem mehr sein, das sagt auch Mila Zag. Sie ist nämlich die erste hauptverantwortliche Nachhaltigkeitsmanagerin der Tourismuszentrale hier in Rostock und Warnemünde und noch ganz frisch im Amt, erst seit Mai. Da war die Hanse-Sail schon längst geplant. Sie konnte aber dadurch mal einfach über die Hanse-Sail schlendern, mit den Augen eines Gastes, wie sie sagt, und gucken, wie gut das alles klappt, wo noch Plastik eingespart werden kann. Und dabei ist ihr aufgefallen, dass es diese kleinen Kutter auch zum Beispiel am Stadthafen gibt, die da nicht nur zur Hanse-Sail stehen, sondern das ganze Jahr über. Die beteiligen sich eben noch nicht an diesem Pfandsystem, obwohl sie das gesetzlich müssten, denn es gibt die sogenannte Mehrwegangebotspflicht.
Das klingt nach einem hochtrabenden Gesetz. Ist es ein deutschlandweites?
Ja, seit dem 1. Januar 2023. Ganz kurz beschrieben, es geht um Gastronomiebetriebe, die Getränke to go oder Speisen Takeaway anbieten. Also alles, was man sich sozusagen mitnimmt. Sie sind verpflichtet, neben den Einwegverpackungen auch Mehrwegbehälter anzubieten. Denn gerade in dem Bereich fällt unglaublich viel Müll an. Und genauso wie bei einem Pfandsystem bezahlen Kundinnen und Kunden dann einen Pfand, bringen die Verpackung irgendwann wieder zurück, kriegen ihr Geld wieder zurück, also so wie man das eigentlich kennt.
Also wenn ich mir mal etwas zu essen hole, dann nehme ich dieses Mehrwegangebot eher selten wahr, muss ich sagen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Also läuft das in Rostock besser als mit mir?
Sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe mich da von der Zeit schon mal mit beschäftigt, als dieses Gesetz eingeführt wurde. Es gibt einige, die da sehr diszipliniert sind. Andere setzen diese gesetzlichen Vorgaben überhaupt nicht um. Also so eine pauschale Antwort ist da gar nicht möglich, aber da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf.
Woran liegt das?
Es muss eben zum einen kontrolliert werden, dass dieses Gesetz eingehalten wird. Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern hat es mal versucht zu erheben und alle Landkreise und Städte angeschrieben. Und eigentlich waren die Antwort überall gleich. Es fehlt einfach an Personal in den unteren Abfallbehörden, um das flächendeckend kontrollieren zu können. Und da sind jetzt Städte wie Schwerin oder eben auch Rostock keine Ausnahme. Meist reicht es nur für Stichproben oder die Behörde reagiert, wenn sich mal jemand beschwert hat.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit, die Gastrobetriebe dazu zu bewegen, am Mehrwegangebot das auch umzusetzen und teilzunehmen?
Ja, die gibt es. Da müssen wir aber weit in den Süden gucken, nämlich nach Tübingen. Die Stadt hat als erstes eine sogenannte Verpackungssteuer eingeführt. Seit 2022 müssen die Verkaufsstellen auf Einweggeschirr und Verpackungen eine Steuer von 50 Cent zahlen, für Einwegbesteck 20 Cent. Und es war tatsächlich auch in der Rostocker Bürgerschaft im Februar ein Thema. Es gab einen Antrag der Linksfraktion, von den Grünen auch unterstützt, aber CDU, FDP und SPD haben das Ganze abgelehnt und hatten dadurch auch die Mehrheit. Und die sagen halt, okay, sie glauben, dass dort kein Müll eingespart werden würde und dass es ein falsches Signal an die Wirtschaft sei.
Was ich mich ja sowieso frage, wie läuft denn das in der Praxis? Ein Mehrwegangebot ist ja schön und gut, aber wenn ich jetzt ständig Geschirr zu einem Laden zurückbringe, ist das ziemlich umständlich. Vor allem muss man auch immer vorher an das Geschirr noch denken.
Ja, und genau da sehe ich einfach das größte Problem. Die Verbraucherzentrale hier bei uns im Land hat dazu auch eine Umfrage gemacht. Der überwiegende Teil würde Mehrwegalternativen nutzen, wenn die Kosten geringer wären, die Rückgabe einfacher wäre oder diese angeboten werden würde. Es gibt zwar so ein paar Systeme, an denen sich mehrere Läden beteiligen. Andere aber haben ihr ganz eigenes Pfandsystem und manche eben auch gar keins. Und das macht es wahnsinnig kompliziert. Es bräuchte, so wie wir das auch von unseren Pfandflaschen kennen, in der ganzen Stadt ein einheitliches System.
Damit sind wir dann aber auch schon bei Kriterium Nummer 4, nämlich das Thema Plastik soll im öffentlichen Raum sichtbarer sein. Wo sieht man das denn in Rostock?
Ja, zum Beispiel schon an Plakaten, wenn man so ein bisschen offen durch die Stadt geht. Also da wird immer wieder darum geworben, dass sich noch mehr Unternehmen daran beteiligen sollen. Ein wichtiger Baustein sind da auch Bildungsangebote. Es gibt zum Beispiel den Umweltkindertag, der immer am 1. Juni stattfindet. Und Ende Juni fand das alljährliche Picknick im Stadtgrün statt, organisiert vom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen. Und ja, das ist eben so ein gemeinsames Picknick, wo es auch ganz viel um nachhaltiges Wirken geht, wie den Verzicht auf Wegwerfplastik.
Und ein anderer Hebel, gerade bei Veranstaltungen, ist ja sicherlich auch die Mülltrennung. Wie gut klappt denn das?
Ja, da können wir jetzt natürlich mal die Hansesee wieder so als Paradebeispiel nehmen, weil es einfach die größte Veranstaltung hier ist. Da wurde die Mülltrennung tatsächlich erst im vergangenen Jahr eingeführt. Aber in diesem Jahr gab es dazu ein europaweites wissenschaftliches Projekt. Partner aus Dänemark und Polen waren auf der Hansesee und die haben betont, dass sie ein ganz bestimmtes Projekt sehr, sehr gut finden. Und diese Idee geht zurück auf Matthes Schreier, der kommt von der Hochschule Wismar, arbeitet dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Fakultät für Gestaltung. Und er hat so eine Aufsätze entworfen, die auf Mülltonnen gesteckt werden. Also man muss sich vorstellen, man macht einfach die Mülltonne auf, steckt diesen Aufsatz drauf, kann die Mülltonne wieder zumachen. Und zu sehen sind dann bei diesen Aufsätzen unterschiedliche Farben, unterschiedliche Bilder und auch unterschiedliche Beschriftungen. Das heißt, es ist eigentlich so ein Nachempfinden von dem Müllsystem, was wir kennen, mit blauen, gelben, braunen und schwarzen Tonnen. So wird aus einer schwarzen Tonne schnell ganz leicht erkennbar eben dann halt eine Tonne für Bioabfall, für Glas, für Papier oder eben halt auch für Plastik.
Aber welchen Vorteil bringt denn das? Also kann die Stadtentsorgung da nicht gleich einfach unterschiedlich farbige Tonnen hinstellen?
Ja, das geht natürlich. Es ist aber einfacher von der ganzen Logistik her, wenn die Stadt einfach nur schwarze Tonnen lagern muss und die dann bei solchen Großveranstaltungen ganz schnell verteilen kann. Und die Stadtentsorgung kann dann auch vor Ort ganz schnell reagieren. Wenn zum Beispiel bei einem Stand gar kein Plastik anfällt, aber ganz viel Papier, kann man halt im Handumdrehen aus einer gelben Tonne dann auch eine blaue Tonne machen. Und daran habe ich auch überhaupt nicht gedacht, als ich genau diese Frage nämlich auch gestellt habe. Die Gäste müssen die Mülltonne nicht mehr anfassen. Das finden viele auch unhygienisch. Klar, es fassen viele jeden Tag an. Sondern mit diesem Aufsatz gibt es jetzt halt ein Einwurfloch, wo man einfach seinen Müll schnell loswerden kann.
Und wie hat das dann mit diesen Aufsätzen geklappt? Also hat die Mülltrennung perfekt funktioniert?
Ja, so eine detaillierte Auswertung mit der Stadtentsorgung, die steht noch aus. Ich habe mit Matthes Schreier aber danach nochmal nach der Hansesee gesprochen. Und er sagt, bei Glas klappt das sehr gut. Dort gibt es nur 10% sogenannte Fehlwürfe. So die Fachsprache. Plastik ist wesentlich komplizierter. Da landet nur etwa die Hälfte des richtigen Mülls auch in der richtigen Tonne. Und ja, da geht es natürlich ganz viel dann um Verpackungsmüll, vor allem in der gelben Tonne.
Es ist relativ schwierig, weil die Verpackungen, die ausgegeben werden, teilweise halt sehr vermischt sind. Also es gibt dann ganz viele Mischstoffe, die da drin landen. Da merkt man schon, das ist schwierig, weil die Schale mit Essensresten natürlich eigentlich eher wieder in den Restmüll gehört. Also Viele wollen es richtig machen, wollen vielleicht auch dann den Restmüll vermeiden und vieles landet dann im Kunststoff. Das heißt, da muss man eigentlich auch mit den Ausstellern dann vermutlich im nächsten Jahr ein ganz genaues System sich erarbeiten, was denn hier rausgeht an Material und was dann wieder gesammelt werden soll.
Ja, und das ist ja so ein Problem, was wir vielleicht auch aus dem Alltag kennen. Man steht vor den Mülleimern und weiß nicht, okay, woraus besteht denn jetzt diese Verpackung? Es steht einfach nicht drauf und das macht es bei der Entsorgung dann schwierig.
Dann leider landet ja auch nicht jeder Müll in der Tonne. Vieles kommt in die Umwelt, ob nun absichtlich weggeworfen oder auch aus Versehen. Im September findet auch der World Clean Day statt, also ein Tag, an dem es darum geht, mal weltweit den ganzen Müll wegzusammeln. Macht Rostock da auch mit?
Ja, sogar mit mehreren Aktivitäten. Die plant der sogenannte Meeresmüll-Stammtisch. Das ist so ein Stammtisch, der kommt im Jahr mehrmals zusammen. Verschiedene Vereine, Initiativen, Organisationen, aber auch Privatleute. Und die besprechen dann, wie kann man diesen Tag gestalten. Und in diesem Jahr gibt es dann wieder an den Stränden in Warnemünde und Hohe Düne Müllsammelaktionen. Aber auch der Verein Rostock Müllfrei ist wieder mit dabei, mit einer Sammelaktion in den Wallanlagen in der Innenstadt. Vielleicht erinnerst du dich sogar noch an diesen Verein. Im vergangenen Jahr hat unsere Kollegin Melanie Jaster den Verein vorgestellt.
Ja, genau. Da ging es um einen jungen Mann, der den Müll auf seinem Weg nach Hause,
ja, ganz genau.
Den hatte er satt und dann hat er angefangen, Müll zu sammeln. Und daraus ist dann ein Verein geworden. Und der das eben einmal im Monat in Rostock auch organisiert. Und den Podcast, den können wir natürlich auch nochmal in unsere heutigen Shownotes packen. Ne? Dann kann man den nochmal nachhören,
genau.
Um alles genau zu erfahren.
Dann brauchen wir jetzt auch auf Rostock Müllfrei nicht mehr so im Detail drauf eingehen. Aber ein kleines Update würde ich gerne geben, weil dieser Verein hat seit 2021 fast 13 Tonnen Müll aus der Natur, von Parkplätzen und aus Wohngebieten geholt.
Wahnsinn.
Schon ein Gewicht von 3 bis 4 Elefanten.
Oha, also es ist eine Menge und solche Aktionen, die machen ja auch auf das Plastikproblem aufmerksam.
Darum geht es auch, ne? Dieses Bildungsbewusstsein. Deswegen geht die Initiative Plastikfreie Stadt auch viel an Schulen. Es gibt Workshops und im kommenden Schuljahr soll es auch noch weitere Arbeitsgemeinschaften an Schulen geben, zum Beispiel am Schulcampus in Ebershagen oder in der Werkstattschule. Und die Kinder, denen wird dort nicht alles vorgekaut, sondern sie sollen selbst überlegen, wie wollen sie denn das Problem Müll an ihrer Schule oder in ihrer Umgebung angehen. Das können jetzt zum Beispiel Müllsammelaktionen sein oder auch eine plastikfreie Schulkantine, eine Plastikinventur im Klassenzimmer oder. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Ja, wir haben ja schon viel über Plastikvermeidung und Mülltrennung jetzt gesprochen. Am Anfang hast du aber auch gesagt, dass viel Plastikmüll in der Natur landet und dann später im Meer. Da denke ich jetzt an unsere heilige Ostsee. Wie geht's denn der damit? Du bist ja unser Experte auch, was das angeht.
Ja, deswegen habe ich mich schon länger damit tatsächlich beschäftigt. Das untersucht auch das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde gemeinsam mit der Uni Rostock. Und zwar in der Warnow haben sie da letztes Jahr schon Müll gesammelt mit sogenannten Portbins. Das sind schwimmende Mülleimer. Über die haben wir tatsächlich auch schon mal geredet, als wir über die Ostsee gesprochen haben. Vielleicht können wir den ja auch noch gleich mit in die Shownotes packen. Und dieser schwimmende Mülleimer, der saugt eben Müll an. Und diesen Müll konnten die Wissenschaftlerinnen auswerten. Und Mona Lisa Nara, Umweltwissenschaftlerin an der Uni Rostock, war daran beteiligt.
Letztes Jahr haben wir ungefähr 125 Kilo hier rausgeholt aus der Warnow, vom Ende Mai bis Ende November. Und davon hatten wir 91% Plastik. Wir haben das dann ja alles sortiert und geguckt, was ist da genau drin. Und unsere Top 3 waren Zigarettenstummel, Zigarettenverpackungen und so Süßigkeiten, Chipsverpackungen.
Ja, und aufgrund dieser unrühmlichen Nummer 1 gibt es jetzt 5 sogenannte Warnow-Ascher entlang des Stadthafens. Und dort können Raucherinnen und Raucher mit ihren Stummeln abstimmen. Das heißt, es gibt dann so Fragen wie Fußball oder Wellenreiten oder Ananas auf der Pizza oder nicht. Und so sollen die Leute halt spielerisch entscheiden, okay, ich bin da oder dafür. Und darüber hängt meistens noch eine kleine Infotafel, wo dann auch nochmal darauf hingewiesen wird, wie schädlich Kippen wirklich in der Umwelt sind.
Ja, auf jeden Fall. Auch gerade als Hundebesitzer kann ich dir wieder sagen, da muss man aufpassen. Ja, solche Ascher kenne ich aber natürlich auch schon. Aber genau, so richtig neu sind sie nicht. Aber ich finde sie schon auch originell.
Ja, es gibt die schon in Warnemünde und auch an ganz vielen anderen Orten. Aber dass jetzt wirklich mal so das wissenschaftlich auch ja begleitet wird und geguckt wird, bringen diese Ascher denn was? Das gab es jetzt vorher noch nicht so wirklich. Und jeden Tag um 10 Uhr kommen die dort zum Stadthafen und stecken so Quadrate um die Ascher ab, um darin dann Kippenstummel zu zählen. um zu gucken, okay, bringt es was? Sind jetzt weiter von diesen Warnow-Aschern entfernt, dann wieder mehr Kippenstummel zu finden, auch Richtung Hafenkante natürlich. Und gleichzeitig laufen auch noch diese schwimmenden Mülleimer. Und eine Auswertung soll dann eben zeigen, okay, sind es dann wirklich auch weniger Zigarettenstummel, die durch solche Maßnahmen in der Warnow landen?
Ja, spannend. Also Zigarettenstummel, die sind ja giftig, da steckt Nikotin drin und auch ganz viele andere Schadstoffe. Gibt es denn noch mehr Schäden für die Umwelt? Also auch den Bezug zum Plastik, den sehe ich jetzt bei den Stummeln noch nicht so.
Ja, es war mir auch nicht so ganz bewusst, aber die Filter bestehen ja aus Zelluloseacetat, also ein Kunststoff, also nichts anderes als Plastik. Und durch Reibung zersetzt er sich in Mikroplastik. Die Warnow transportiert das Ganze dann in die Ostsee. Und das Warnemünder Institut hat sich ja nicht nur die Warnow angeguckt, sondern auch schon seit Jahren die ganze Ostsee. Und was man halt auf jeden Fall sagen kann, es gibt keinen einzigen Fleck in der Ostsee, der nicht mit Mikroplastik belastet ist. Und das ist eben das Problem. Dieses Mikroplastik wird von Fischen und Co. gefressen. Sollte dann mal einer doch mal auf unseren Teller landen und am Ende nehmen wir das dann auch wieder zu uns. Und das ist so, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ein Problem, was wir wirklich auch hier haben. Da brauchen wir nicht in asiatische Länder oder in afrikanische Länder zu gucken. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass 90% des Mikroplastiks, was dort in der Ostsee zu finden ist, dass das auch von den Ostseeanrainerstaaten, also auch von der mecklenburgischen und vorpommerschen Ostseeküste kommt und dadurch ein Problem darstellt. Also es ist wirklich ein Problem vor unserer Haustür.
Gilt also weiterhin, noch mehr Plastik zu vermeiden. Mhm. Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, Ramon, hast du denn noch einen abschließenden Tipp in Sachen Plastik?
Ja, und der ist so simpel wie effektiv. Plastikmüll, egal was wir machen, ob nur absichtlich oder unabsichtlich, landet ja doch irgendwie mal in der Umwelt. Und Samuel Dreves, Gründer von der Plastikfreien Stadt, der sagt, immer wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, dann sammeln wir 3 Müllteile auf, jeden Tag. Wenn man das mal hochrechnet, wären das über 600.000 Plastikteile täglich in Rostock, die raus wären aus der Natur, aus dem Stadtbild, wo auch immer, wenn wirklich jeder mitmachen würde. Hochgerechnet auf ganz Mecklenburg-Vorpommern wären das 4,5 Millionen Plastikteile, die raus wären.
So, Ramon, jetzt kann ich dir verraten, ich habe letzte Woche beim Rausgehen mit meinem Hund eine Stelle entdeckt, wo so viel Müll lag, dass ich einfach eine Tüte aus dem Auto genommen habe und dann alles reingeschmissen habe, was ich finden konnte, bis die Tüte voll war. Es war echt erschütternd. Ja. Lass uns doch mal vereinbaren, dass wir das jede Woche ausprobieren.
Alles klar, bin dabei.
Sehr gut. Also ich werde dich beim nächsten Podcast danach fragen. Jetzt lass uns mal ein Fazit ziehen. Wie und wo steht Rostock denn in Sachen plastikfreie Stadt?
Also, wenn wir davon sprechen, ist Rostock eine plastikfreie Stadt, muss die ehrliche und klare Antwort Nein sein. Auch nicht in Bezug auf Einwegplastik. Ist Rostock eine plastikfreiere Stadt? Da würde ich ein klares Ja geben. Rostock hat sich auf den Weg gemacht. Und dieser Weg ist sicherlich nicht im Sprint zu schaffen, sondern wohl eher so ein Marathon. In Sachen Bildung ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich finde auch, dass viele Unternehmen mit an Bord sind, aber da müssen halt gerade die großen Unternehmen noch viel, viel mehr in ihrer Verantwortung stehen. Ich denke, dass vor allem bei der Umsetzung der Mehrwegangebotspflicht noch einiges passieren muss und auch vielleicht, dass Privathaushalte mehr einbezogen werden müssen. Also alles in allem, ich habe sehr viele engagierte Menschen getroffen, die mich auch selber zum Nachdenken und zum Handeln angeregt haben. Und ich würde sagen, Rostock ist jetzt in den ersten Schritten und wirklich losgegangen, plastikfrei zu werden.
Danke, Ramon Gavin aus dem Ostseestudio Rostock, dass du deine Rechercheergebnisse zur plastikfreien Stadt Rostock heute mal mit uns geteilt hast.
Ja, danke, sehr gerne.
Die Redaktion der Folge hatte Melanie Jaster. Ja, wenn ihr euch jetzt noch weiter mit dem Thema Plastik beschäftigen wollt, dann habe ich für euch noch einen Podcast-Tipp. Deutschlandfunk Kultur hat ein Feature herausgebracht mit dem vielsagenden Titel Plastik – Geschichte einer Hassliebe. Diesen Podcast findet ihr genauso wie weitere Folgen von MV im Fokus, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Und natürlich habe ich euch auch den Link dazu in unsere heutigen Shownotes gepackt. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.